Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Lars Sebastian, die deutsche Mannschaft hat bei der EM bislang einen ziemlich guten Eindruck gemacht, würde ich sagen. Und ja, lass uns doch einfach an den Deutschen ein Beispiel nehmen und ebenfalls hier brillant aufspielen. Also ich habe ein bisschen Spielfreude mitgebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist allerdings auch nicht schwer angesichts unserer Themen, die wir heute aufs Tablett bringen. Und zwar sprechen wir über die Frage, wie tief kann der DAX fallen? Sollte man jetzt einen bestimmten Länder-ETF kaufen? Wir sprechen außerdem über die Aktie von Warner Brothers Discovery. Dann haben wir wieder eine Hörerfrage traditionellerweise mitgebracht. Was halten wir von der Aktie von Vale? Dann sprechen wir über die Quality-Prämie. Das ist ein Smart-Beta-Faktor und da habe ich die Frage mitgebracht, ist das möglicherweise der beste Smart-Beta-Faktor der Welt? Dann hat Sebastian einen Zweikampf ausgegraben, einen Zweikampf von zwei großen ETF-Giganten. Und Lars stellt die Frage, ist die Bitcoin-Rallye abgesagt? Und wenn ihr möchtet, dass wir auch mal eine Hörerfrage von euch behandeln, dann feuerfrei bei -the-dip.de. Halt. Sebastian, hilf mir.
Podcast@bei-the-dip.de.
So. Genau. Da könnt ihr auf jeden Fall hinschreiben. Und ich denke, an dieser Stelle ist es auch Zeit, nochmal ein kleines Dankeschön loszuwerden an unsere Beta-Tester, die unserem Aufruf in der letzten Woche Folge geleistet haben und sich angemeldet haben für unser schönes InvestUp-Community-Projekt für unsere App. Und ja, da haben wir schon fleißig Feedback von euch bekommen, aufgenommen. Ganz, ganz großartige Dinge sind mit dabei, ganz großartige Anmerkungen, Ideen und so weiter. Werden wir alles mit aufnehmen. Wir sind schon dabei, aber davon jetzt genug. Ich würde sagen, steigen wir direkt rein ins Thema und die Frage, wie tief kann der DAX denn fallen, Lars? Wie tief geht's runter?
Ja, ich wollte eine pushy Überschrift reinbringen für ein Thema, was man normalerweise nicht mit einer Zeile, sondern was man mit zwei Zeilen beschreiben muss. Denn zum ersten Mal seit relativ langer Zeit, ja, also früher hat man so gesagt, ja, der DAX hinkt halt den amerikanischen Indizes hinterher und am Ende sind die aber immer viel stärker. Das war aber viele Monate gar nicht der Fall. Also auch der DAX ist gut gelaufen, auch verglichen mit anderen europäischen Indizes, aber auch verglichen mit amerikanischen Indizes. Mit dem Nasdaq 100 kann hinsichtlich der Performance keiner mithalten. Aber wenn wir den Dow Jones nehmen, dann war der DAX tatsächlich schwächer. Und das hat sich geändert. Und ich sage es jetzt nicht nochmal. Wer hat denn mit den Doppelwumms erfunden? Also es gibt einen negativen Doppelwumms.
Olaf Scholz?
Ja, ich weiß schon, wer es war. Der Olaf war es. Das war seine kreative Höchstleistung 2021. Ne? Anyway, der negative Doppelwumms für den DAX ist zum einen wahrscheinlich, das kann man nur vermuten, aber zeitlich kommt es hin. Also das, was in Frankreich dort passiert, scheint den europäischen Aktienmarkt als Ganzes zu belasten. Zumindest ihm mal einer, wie es so schön heißt, Belastungsprobe zu unterziehen. Da ist natürlich die Sorge, ob gegebenenfalls, wenn es denn soweit käme, also es ist ja keine Präsidentenwahl, die Franzosen haben ein anderes System, eine Marie Le Pen könnte Euro und Europa feindlicher sein und das wiederum würde natürlich dann den Rest von Europa auch tangieren. Aber für mich ist es eher was Psychologisches, was zeitgleich mit einem kleinen Rücksetzer in China stattgefunden hat. Und das hat gereicht, nicht dafür, dass der DAX jetzt eingebrochen ist, aber wir haben im Nasdaq, im S&P 500 neue Allzeithochs, praktisch Tag für Tag stiebt sich das so ein kleines bisschen weiter hoch und der DAX hat mal ein paar Prozent korrigiert. Und da dachte ich, dann schauen wir doch isoliert auf ihn. Von daher, wenn wir die 18.000 Punkte nochmal deutlich unterschreiten, dann besteht charttechnisches Abwärtspotenzial bis etwa 17.200 bis 17.300 Punkte. Weil ich aber das ganze Jahr gesagt habe, wir sehen noch Allzeithochs über 19.000 Punkten, möchte ich meinen kleinen Monolog auch positiv enden. Ich glaube, dass es sich mehr oder weniger um eine psychologische Korrektur handelt. vielleicht auch um eine Saisonalität, die wir in den USA noch nicht gesehen haben. Also insbesondere auch in einigen französischen Aktien können wir vielleicht das nächste Mal mitbringen, wenn wir mehr Klarheit haben. Eine LVMH ist nochmal deutlich unter Druck geraten. Selbst eine Ölaktie wie Total ist unter Druck geraten, obwohl das nun herzlich wenig damit zu tun hat, was da in Frankreich innenpolitisch passiert. Also, Kurzfazit. Das ist mal eine Korrektur und der DAX ist schwächer als die US-Indizes. Ich glaube aber, dass er im Jahresverlauf noch höher stehen wird. Wie sieht's denn bei euch aus?
Kann ich mich anschließen? Also ich hatte genau die gleiche Unterstützungszone, so 7.150 bis 7,3 oder 7,17 natürlich.
Ich dachte gerade,
da hätte ich jetzt mal einen rausgehauen gleich zum Anfang hier. 10.000 Punkte Korrektur im DAX, Platz 1 in den Wirtschaftspodcasts. Aber 17.150 bis 17.300. Aber du musst im DAX auch sehen, weil du China erwähnt hattest, Lars. Ich denke auch, dass im DAX noch ein bisschen unterschwellig mitspielt, dass die EU ja gerade versucht, gegen China Zölle zu erheben, gerade im E-Auto-Bereich. Und man jetzt natürlich Angst hat, gerade als Deutschland, als Exporteur, dass die Chinesen natürlich den Hebel ansetzen. Und ich finde, sie haben es ja schon gemacht im Agrarbereich, weil man dann darauf setzt, dass natürlich die Agrarlobby in der EU da jetzt wirklich auch richtig Druck macht. Und das könnte auch mitspielen. Aber unterm Strich, und das hatten Timo und ich ja letzte Woche bei einem Interview besprochen, dass bei Timo auch jetzt, wo ihr die Ausgabe anhört, schon online ist, dass ich auch positiv gestimmt bin. Und das im Zweifel, selbst wenn der DAX jetzt ein bisschen weiter korrigiert, die Amerikaner uns höchstwahrscheinlich wieder rausboxen werden, weil 32 Allzeithochs, wir nehmen jetzt am Donnerstag die Folge auf und wir hatten jetzt 32 Allzeithochs in diesem Jahr. Wir hatten, wenn ich es unterbreche, irgendwie im Schnitt alle 4 Tage ein neues Allzeithoch. Also der US-Markt, der reißt früher oder später die europäischen Märkte auch wieder mit.
Habt ihr möglicherweise Daten dazu? Weil was sehr ungewöhnlich war, war ja die Tatsache, dass gerade im letzten Jahr der DAX komischerweise den US-Indizes zeitweise so ein bisschen vorausgelaufen ist. Das ist eigentlich auch so ein kleines Kuriosum, oder wie stuft ihr das ein?
Ich würde das als Nachholeffekt sehen. Also der DAX lief davor ja jetzt auch nicht gerade Bombe und irgendwann hast du halt die Nachholeffekte. Wir hatten uns neulich mal unterhalten, ich glaube, Tim, es war privat, über Immobilien und du hattest ja lange eine gute, Lars, mit dir war es über Immobilien, genau. Und du hattest ja auch in Deutschland lange eine Phase bis zur großen Finanzkrise, wo die deutschen Immobilienmärkte schlecht gelaufen sind und danach halt die Phase, wo wir einen extremen Nachholeffekt hatten, also verglichen mit anderen europäischen Städten. Und so sehe ich das auch im letzten Jahr einfach beim DAX. Also würde ich ganz einfach mal auf Nachholeffekt und jetzt nicht das auf einmal hier die nächste Nvidia kommt oder die nächste Meta oder Alphabet, sondern Europa ist sportbillig. Also wenn du dir die neueste Bank of America Umfrage mal anschaust unter Fondsmanagern, Europa wird beliebt, weil es einfach billig zu haben ist. Also du kriegst hier in der Masse gute, vernünftige Unternehmen zu sehr, sehr niedrigen Renditen. Sehr, sehr niedrigen Bewertungen mit guten Renditen.
Und wir haben quasi auch by accident genau die hochgewichteten Aktien gehabt im DAX, die dann gut gelaufen sind. Wir hatten eine SAP, die gut gelaufen ist, so ein bisschen in diesem Software- und AI-Hype ist zu viel Trend mitgelaufen ist. Wir haben eine Adidas, die sich erholt hat aufgrund der Erholung Chinas und anderer asiatischer Märkte, aber insbesondere Chinas. Und von daher, so hat einfach auch ein bisschen zusammengepasst. Und die Werte, die früher mal hochgewichtet waren, eine Bayer, die ist jetzt so klein gewichtet, da macht es dann auch nichts mehr, wenn die ein neues mehrjähriges Tief macht und noch eins und noch eins und noch eins. Also von daher, ohne Siemens auch, ja. Elektrifizierung, gerade ein Webinar zugemacht. Und da ist Siemens in der Studie von Goldman als einer der Werte genannt, die von der Elektrifizierung Europas profitieren könnten. Und die sind auch sehr ordentlich gelaufen, wenn man sich das anguckt. Und die sind halt hochgewichtet und das dann immer noch, dann bei so einem Index wie dem DAX, in dem letztlich nicht so viele Werte drin sind, spielt es dann schon eine Rolle, wie sich die Top 3, 4, 5 Werte da bewegen.
Und der DAX ist ja nicht Deutschland. Also der DAX, die Unternehmen aus dem DAX, um die 20% Umsatz in Deutschland, der Rest europaweit, weltweit. Und wir sind ja jetzt so langsam, wenn ihr euch die Prognoseschätzungen fürs Wachstum auch wieder anschaut, kommen wir so langsam auf ein globales Wachstum von 3%, vielleicht einen Schnaps drüber. Also das Profit, das ist natürlich perfekt für deutsche exportorientierte Unternehmen.
Ich habe gerade noch mal parallel nachgeschaut, wie es denn mit unserer kleinen DAX-Aktienwette aussieht bis Ende des Jahres. Tatsächlich, Lars, du liegst immer noch vorne. Also die SAP hat gut 30% seit Jahresanfang hingelegt. Ich hatte die Zalando, die sind gerade mit, nochmal zurückgehen hier, 7,5%. Und Sebastian, ich bin mir nicht ganz sicher, was du hattest. War das tatsächlich Bayer?
Nein, Bayer war die Außenseiterwette. Ich muss nochmal gucken. Ich glaube, es war Infineon. Hatte ich nicht auf Halbleiter gesetzt?
Infineon.
Gott sei Dank vergisst das Internet nie.
Nee, nie.
Ah, da bist du trotzdem hinten.
Ich weiß.
Minus 6% aufgerundet.
Ja gut, ich wollte aber auch, ich wollte es ja noch spannend machen, weißt du?
Und das Jahr ist ja auch noch lang. Also ich meine, ich denke, ja, der Vorsprung wird noch größer.
Ja.
ja. Aber die SAP, die konsolidiert da jetzt auch irgendwie so zwischen 180 und 160 pendelt die immer so hin und her. Oh, ne?
Jetzt tritt der mit plus 7%, versucht mir an den Schienbein zu treten.
Ja.
Why not? Ich meine, ja, fair point. Und man muss dazu sagen, ich habe die Aktie auch gar nicht gekauft. Ich habe rein gar nichts von diesem, weder von dem Etappensieg noch sonst von irgendwas. Ich habe keinen DAX-ETF. Ich glaube, ich profitiere zu 100% gar nicht davon, dass SAP steigt.
Ja, du hast zumindest immer den Lacher auf deiner Seite. So.
Ja,
und
Recht haben. Jeder, der in der Beziehung Recht ist, weiß, dass Recht schön haben unbezahlbar ist.
Ja, genau. Na gut, haben wir noch irgendwas Konstruktives zum DAX zu sagen? Also die Chartmarken habt ihr genannt. Was würde denn jetzt, eine letzte Rückfrage noch. Was würde denn passieren, wenn die 17,3 unterschritten werden würden? Nachhaltig. Bis wohin könnte es dann gehen?
Da müsste ich jetzt glatt so mal nachgucken, weil ich so pessimistisch hier gar nicht sein wollte. Aber das können wir ja mal live ganz kurz screenen. Es sei denn, du hast schon. Also, was natürlich immer eine Marke ist, und die ist knapp darunter, die ist aktuell bei 16.985. Da sie leicht steigend ist, ist sie wahrscheinlich nächste Woche bei ziemlich genau 17.000. Da ist die 200-Tage-Linie. Und die haben wir nicht mehr unterschritten seit November 23. Das ist jetzt so ein ganz klassisches Ding. Also, um deine Frage zu beantworten, wenn der DAX darunter fiele, dann würde er wohl weiterfallen. Also, aber die... Okay. Dann wäre er tiefer als jetzt.
Merkt's euch, also, wenn der DAX drunter fällt, fällt er wahrscheinlich weiter.
Und damit geben wir allen recht, die unter jedem charttechnischen Video immer schreiben und nachts wird's dunkel. Nee, also ich finde es grundsätzlich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der DAX das macht ohne Mithilfe der USA. Selbstverständlich kann es da auch mal eine Korrektur geben. Und es ist ja nicht so, dass so ein Rutsch unter die 200-Tage-Linie jetzt nie stattgefunden hätte. Ist kein Weltuntergang. Aber ja, ich denke, wir sind aktuell genug mit unserer wöchentlichen Erscheinungsweise. Wenn es dazu kommt, dann reagieren wir natürlich umgängigend, weil Krisenpläne, ja, die sind ja noch viel besser im Podcast-Business zu verkaufen als positive Aussagen.
Und es wäre mal wieder spannend. Also ich habe mir neulich gedacht, es wäre mal wieder gut, wenn es mal wieder wirklich ruckeln würde, eine richtige Korrektur, weil wir sprechen ja über viele Themen hier. Wir sprechen da auch, wo gibt es noch unterbewertete Chancen? Welche Aktie könnte noch abgehen? Aber es ist ja eigentlich noch spannender, wenn du in der richtigen Korrekturphase die ganz breite Auswahl hast und auch Top-Unternehmen wirklich günstig kaufen kannst. Also da ist ja, das ist ja eigentlich das, was ich am aller spannendsten finde. Ja, ist das?
Ich habe hier etliche Werte, die ich dann in jedem Webinar nenne und oder wir ja auch teilweise zusammen und sagen, naja, aber eine Korrektur wäre mal schön für einen Neueinstieg. Aber insbesondere in Nordamerika,
Ja,
gibt nicht so viele Korrekturen aktuell.
Du musst die Hochs kaufen, wenn dann die Ausbrüche oder so. Du nimmst mal einen kleinen Rücksetzer bei Apple um 3% mit und freust dich schon, dass du ein bisschen billiger bist. Also, aber es ist natürlich nicht die Zeit, wo du sagst, ich kaufe mal 40% unterm letzten Hoch. Aber
Breakout featured bei Armin Brack quasi, kaufen wir
genau
die Allzeit-Hochs.
Genau. Aber warten wir mal ab. Ich denke, für die meisten ist es angenehmer, solange die Märkte steigen. Aber wir sind auch in den schlechten Phasen da.
Das wäre jetzt mit der Aktienliste eigentlich eine wunderbare Überleitung gewesen, weil ich wette, dass die Warner Brothers Discovery eben nicht auf deiner Liste steht, oder? Lass uns trotzdem noch das, auf gar keinen Fall, Sebastian, dein Thema noch dazwischen schieben, den Länder-ETF, weil einer von euch beiden hat es eben auch schon so angedeutet mit Frankreich. Und ich glaube, du hast etwas Französisches mitgebracht, oder?
Genau, ich habe mal einen französischen Länder-ETF mitgebracht. Also der Index in Frankreich heißt CAC 40. Und wir bekommen ja viele, viele, viele Zuschriften, da auch danke. Und wir bekommen auch immer mal wieder die Frage, ob wir auch mal was Kürzeres Spekulativeres mitbringen könnten. Also jetzt nicht auf Sicht von wenigen Tagen, aber mal von 1, 2, 3, 4, 5 Wochen. Und da dachte ich, gemäß des Titels unseres Podcasts By the Dip par excellence, ist es natürlich wichtig, dass wir uns mal den französischen Leitindex anschauen. Denn Lars hatte gerade den DAX schon angesprochen. Der DAX hält sich ja von der Korrektur noch relativ stabil gemessen mit seinem letzten Hoch. Der CAC 40 ist so im Tief bei 10% gefallen, aktuell so um die -8%. Und natürlich politisch induziert, auch natürlich die Bonität von Frankreich wurde vor ein paar Wochen abgestuft. Das hat keinen interessiert. Jetzt interessiert es natürlich alle, weil Präsident Macron Neuwahlen ausgerufen hat, Ende des Monats und Anfang Juli. Und da steht halt jetzt, oder es ist offen, welche Konstellationen sich da bilden können. Also er setzt ja da ganz klar drauf, dass die Leute sagen, okay, wir haben vielleicht rechte Parteien gewählt in der EU-Wahl, aber wir versammeln uns dann doch am Ende in der Mitte. Ich glaube, dass er da eine Art Wabonk-Spiel, mal gucken, wie viele französische Wörter ich hier noch einbauen kann zu Frankreich, dass er eine Art Wabonk-Spiel betreibt, weil er natürlich, also wenn ich die aktuellen Umfragen anschaue, ist natürlich das Rassemblement National unter Marine Le Pen aktuell bei 33%, aber die linken Parteien formieren sich auch aktuell zu einem Block und die sind bei 27% und er kommt nur auf 20%. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass bald das linke Thema an den Märkten hier gespielt wird und dass es dann entsprechende natürlich massive Ausgaben noch mehr gibt, dass möglicherweise die Steuern erhöht werden und so weiter und so fort. Aber politische Börsen haben natürlich auch immer kurze Beine. Also ich erinnere mich noch gut an die Wahlen in Italien und Giorgia Meloni. Und da dachte man auch, uiuiui, der italienische Index, das war's jetzt. Und hinterher nach den Wahlen war alles viel gemäßigter. Und man sieht auch aktuell, wenn man die französischen Medien ein bisschen verfolgt, Marine Le Pen versucht so die Märkte zu beruhigen und auch Emmanuel Macron ein bisschen die Hand zu reichen. Also kurzum, ich bin jetzt nicht investiert, aber es gibt beispielsweise von Amundi einen großen ETF auf den CAC 40, auf den französischen Leitindex, hat über 3 Milliarden drin. Da könnte man natürlich so eine Art Rebound spielen und sagen, naja, ich gehe jetzt rein, wo alles so dunkel ist, wo alle negativ gestimmt sind und warte einfach drauf, dass sich der französische Index zusammen mit dem DAX und den US-Märkten sowieso als Leitpferd wieder erholen wird, weil politische Börsen eben wahrscheinlich in 3, 4, 5 Wochen dann keine Rolle mehr nach den Wahlen spielen werden. Ist natürlich eine spekulativere Sache. Mich juckt es bei solchen, ja, Events immer was zu machen, aber ich muss auch sagen, momentan fehlt mir die Zeit, dass ich so ganz engmaschig sowas überwachen müsste. Also mal alle 1, 2, 3 Tage was zu überprüfen geht ja, aber bei so einem Trade müsste man natürlich gucken, okay, fallen wir jetzt deutlich weiter und was passiert, deswegen bin ich nicht dran. Aber ich dachte mir mal für die Community, für alle, die jetzt nicht den französischen Markt auf dem Schirm haben, könnte das interessant sein, vor allem, weil ja die französischen Banken auch den Index runterziehen, weil aufgrund der aktuellen Entwicklung, das heißt, dass die Franzosen für ihre Staatsanleihen mehr bezahlen müssen oder deutlich höhere Aufschläge zahlen müssen als wir Deutschen, führt das natürlich dazu, dass die französischen Banken, die ziemlich viele französische Papiere in den Bilanzen halten, auch unrealisierte Verluste derzeit aufbauen. Also das sind alles Faktoren, die je nachdem, wie die Wahl ausgeht, das Wahlergebnis und wie gemäßigt sich dann die Parteienkonstellation zeigt, dass das schnell wieder alles abgebaut wird und der Index mal schnell wieder auch ein paar Prozent nach oben springt, genauso wie es jetzt getan hat. Und das mal so als Investmentthese für alle, die was Kurzfristiges suchen und mal an euch weitergegeben. Ist das für euch interessant? Habt ihr Frankreich auf dem Schirm oder derzeit eher nicht?
Tatsächlich nicht. Lars, sorry, ich mach mal ganz kurz weiter. Ich wollte nämlich, Sebastian, dich fragen. Ich beschäftige mich tatsächlich mit dem französischen Leitindex sehr, sehr selten, frevelhafterweise. Und da sind aber natürlich richtige Schwergewichte drin und einige davon, Sebastian, hast du auch in deinem Portfolio, zum Beispiel die Hermès, das weiß ich, bei der LVMH, bei der Pernurica bin ich mir nicht ganz sicher. Und die Total Energies, ne? Da bist du auch investiert.
Nein, bei Total nicht. Ich bin bei Exxon und Royal Dutch Shell, aber ich bin bei Hermès und ich bin bei LVMH und ich bin bei einem kleinen französischen Champagnerhaus investiert, aber das ist nicht im Leitindex.
Nee, meine Frage wäre nämlich jetzt gewesen, also würdest du das tatsächlich dann also auch so umsetzen, wenn du schon einige französische Werte in deinem Portfolio, also Einzelwerte drin hättest, würdest du dann trotzdem nochmal also so einen kleinen Trade auf den per ETF dann vornehmen? Und wo wäre so dein Ausstiegslevel?
Also ich würde es tun. Wie gesagt, mir fehlt jetzt aktuell die Zeit, aber ich trenne meine Depots ja ganz strikt. Also ich habe das langfristige ETF-Depot. Das läuft bei mir gedanklich unabhängig vom langfristigen Depot mit Fokus auf Aktien oder auch auf Dividenden. Also da ist eine Hermes drin, da ist auch eine LVMH drin. Die würde ich gerne noch ein ganzes Stück billiger kaufen, wenn sie denn mal bekommen würde. Aber ich habe auch so ein kurzfristiges, oder ich nenne es mal taktisches Depot. Aber mein Horizont ist dann eher, dass ich Positionen kaufe, wo ich sage, okay, ich habe so ein Zeitlimit von mindestens 3 Monaten und bis zu 2 Jahren und jetzt nicht von 2, 3, 4 Wochen, weil da muss ich schon relativ engmaschig reingehen. Aber ich würde jetzt bei so einer aktuellen Geschichte wie beim CAC 40 schon sagen, dass er in Richtung der alten Hochs wieder aufschließt. Also mit einem ETF vielleicht um die 10%, 15%. Wer spekulativer will, die Société Générale hat auch entsprechende Hebelzertifikate, dann machst du natürlich damit auch, wenn es aufgeht, 30%, 40%, 50%, aber halt auch bei einem entsprechenden Risiko. Auf der anderen Seite. Also von daher, aber dass der Index sich wieder aufschließt zu den letzten Hochs, wenn sich, wie gesagt, dieses alte Mantra, politische Börsen haben kurze Beine, und ich habe das ganz oft schon erlebt, dass hinterher gar nichts war. Das ist halt hier der Case, wo man sagt, okay, deswegen gehe ich rein. Wenn aber dann das Ergebnis entsprechend schlechter wird und neue Tiefs erreicht werden, dann muss man knallhart auch rausgehen. Also da ist dann, das ist wirklich eine ganz kurzfristige Position.
Lars, wie siehst du das?
Ja, also ich finde es sehr gut, dass Sebastian das Thema mitgebracht hat, weil es genau das letztlich ja das Motto ist, was wir hier vertreten. Und deine Nachfrage war auch schon perfekt. Ich kann hier nur meine Kollegen Ihnen nur applaudieren, weil genau diese, das ist die Frage. Ich mach's kurz, ich finde den einfach auch charttechnisch. Wir haben gerade über die 200-Tage-Linie gesprochen. Der CAC-Round ist da drunter gefallen. Stand heute, wir wissen noch nicht, wie der Schlusskurs morgen sein wird, so Wochenschlusskurse sind ja für die technischen Analysten nicht ganz unwichtig, schließt er wieder darüber und das ist so ein ganz klassisches Signal, wo man sagen kann, okay, eventuell ist der Boden drin. Wenn ich mir einen CAC-Round anschaue, das Tief lag bei 7.465 Punkten, aktuell sind wir bei 7.641 Punkten. Wenn wir so schlössen, ist das der Konjunktiv, dann wäre das wirklich ganz interessant mit einem Stop von, naja, etwas mehr als 200 Punkten. Und der ist ja relativ eng. Das ergibt also ein ordentliches Chance-Risiko-Verhältnis. Finde ich gut. Das andere auf die Einzelaktien, je nachdem. Ich denke, für die meisten Trader ist ein Index besser zu kontrollieren. Wenn ich mir die Einzelaktien anschaue, die hier am höchsten gewichtet sind, finde ich die jetzt zufälligerweise alle drei interessant. Also sowohl LVMH höchstgewichtet, Total Energies am zweithöchsten und Schneider Electric extrem gut gelaufen. Schneider Electric gefallen mir auch sehr gut. Also L'Oréal, Sanofi. Die sind alle, die beiden letztgenannten bitte streichen, sehen allerdings auch ganz gut aus. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen sogar noch interessanter. Bei Einzelaktien hast du halt immer ein höheres Risiko, dass irgendwie was dazwischen kommt. Das wäre also eher was Mittelfristiges. Und wie Sebastian schon gesagt hat, wenn man sich auf einen Index konzentriert, man kann ja, wenn man sagt, mir ist das zu langweilig, kann ja auch Spaß haben mit einem Hebel 2 oder 3. Das regelt man natürlich über die Positionsgröße. Also ich will gar nicht ausschließen, kann es allerdings jetzt als Disclaimer noch nicht mitliefern, dass ich bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Verlaufe des morgigen Freitages, wenn es sich so ergeben sollte, dass wir diese Niveaus halten, dass ich dann eine spekulative Position hier eingehe. Also eine sehr spekulative. Das wäre wirklich was ganz, ganz Privates, Heimeliges, was ich da machen würde.
Hebel 100.
Ja, drunter fange ich gar nicht erst an. Ja. Deswegen mag ich kein Adrenalin ins Blut und das ist eigentlich meine einzige Freude daran.
Lohnt sich gar nicht, den Computer anzuschalten. Morgens. Unter Hebel 100.
Hebel 100 wäre eigentlich ein geiler Podcast-Name.
Ja, oder schon, Hebel, ne? 1000.
Ja, wenn schon, denn okay, schon.
Also klar. Nächste Woche ja der neue Podcast, Hebel 1000.
Genau, diese Offshore-Broker, die haben dir ja zeitlang Hebel 1000, Hebel 2000 angeboten. Da geht natürlich was ab dann. Also da darfst du auch nicht lange auf der falschen Seite stehen.
Was für ein Hebel? Ja, 1000.
Ganz genau.
Ja, sehr schön. Ja, mache ich mal weiter.
Kommen wir zu deiner Schrottaktie.
Ja, genau, mit meiner Schrottaktie, die keiner auf der Liste hat, keiner haben will. Und wenn man sich den Chartverlauf so anschaut, dann auch absolut zu Recht. Und wenn man dann noch in die Gewinn- und Verlustrechnung reinschaut, dann möglicherweise auch zu Recht. Also wir schreiben horrende Verluste. Es geht um die Warner Brothers Discovery. Und ich habe neulich mit dem Stefan Waldhauser ein Interview gemacht und der hat diese Aktie überraschenderweise mitgebracht und war ziemlich überzeugt davon, dass Warner Brothers Discovery tatsächlich das Potenzial hätte, zu den ganz großen Mediengiganten dieser Welt, also wieder aufzuschließen. Und er hat dann namentlich tatsächlich Netflix und auch Disney genannt. Jetzt muss man natürlich mal einordnen, Warner Brothers Discovery, was haben die für eine Market Cap? Die sind jetzt roundabout bei 17, 18 Milliarden. Und wo ist Netflix gerade? Die sind mit Sicherheit bei 250
Netflix,
Milliarden.
Netflix, ne? 295. Mhm. Ich hatte nämlich gestern mich intensiv damit beschäftigt.
Kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter. An dieser Stelle möchte ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Sowohl Sebastian Hell als auch Timo Bautzus sind echt schwierige Charaktere. Jede Podcast-Folge kämpfe ich mich wieder durch und versuche irgendwie den Anschein zu wahren, als würde mir das auch noch Spaß machen. Also unterstütz mich bitte dabei, damit ich durchhalte. Abonniere diesen Podcast. Ich danke dir. Und jetzt geht's weiter.
Wow, okay, also das wäre schon ein ordentliches Gap, was da geschlossen werden müsste. Nein, ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich davon ausgeht, dass die Warner Brothers das Potenzial hat, da wirklich auf 300 Milliarden Market Cap zu gehen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr verwegen. Aber er sieht da durchaus ein Value Play in der Hinsicht, weil er sagt, ja gut, die Verluste, die sie gerade schreiben, die sind auf Abschreibungen zurückzuführen. Die machen 40 Milliarden Umsatz. Ja, sind mit 17 Milliarden gerade bewertet. Das bedeutet, die sind noch nicht mal mit dem halben Umsatz bewertet gerade an der Börse. Und die machen 5 Milliarden und die haben 5 Milliarden Cash. Ja, also 17 Milliarden Market Cap, 5 Milliarden Cash, KCV von etwas mehr als 3. Und da kann man ja jetzt schon zumindest mal auf die Idee kommen, zu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so unattraktiv, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Abschreibungen sich auch irgendwann mal erledigt haben. Ja, das ist ja etwas, was du jetzt nicht über Jahre hin laufen lässt, sondern das machst du dann halt einmal zack und dann auch richtig. Und wenn man den Prognosen Glauben schenken mag, dann soll ab nächstem Jahr tatsächlich auch wieder ein bilanzwirksamer Gewinn in den Büchern stehen. Und da ist jetzt natürlich mal die Frage, wie schaut ihr auf so einen Wert? Ich meine, charttechnisch ist das eine einzige Katastrophe. Die werden eigentlich gerade gepreist, als wären sie pleite. Und da ist jetzt wirklich die Frage, ist das jetzt die Mega-Value-Chance wegen einfach brutaler Cashflow, also sehr attraktives Cashflow-Verhältnis, oder stehen die eigentlich wirklich kurz vor dem Exodus?
Also charttechnisch, ich weiß nicht, ob du geguckt hast, Lars, ich sage nur eins mal dazu, die fallen jetzt in Kürze auf den tiefsten Stand seit 2009, also mal nur den Verlust, den Aktienkursverlust sich anzuschauen. Und ich muss sagen, ich habe mich bis gestern nicht mit Warner Brothers beschäftigt, aber nachdem du es in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast und ich dachte mir, Mensch, jetzt kommt er wieder mit so einer Kackaktie, aber dann konnte ich nicht aufhören, mir die Aktie genauer anzuschauen, weil es ist interessant. Also du hast gerade die Zahlen richtig genannt. Du hast aber auch, was man auch sagen muss, sie haben natürlich Schulden, also um die 40 Milliarden Dollar gerade an Schulden aufgebaut. Mhm. Und sie haben interessanterweise, Ich hatte mir nämlich die Verluste der letzten 2 Jahre angeschaut und dann, ihr wisst ja, ich gucke dann gerne auf den Free Cashflow und dann schaue ich da drauf und denke irgendwie, mich trifft der Schlag, weil der Free Cashflow explodiert ist. Und das liegt daran, dass die Kompensations- oder die Vergütungsmodelle des Vorstands an den Free Cashflow und Cashflow jetzt gekoppelt wurden, dass man also entsprechend Schulden wieder tilgt, dass man die Schulden abbaut. Aber das ist jetzt für mich als Aktionär, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, da ist ja keine Fantasie drin. Also wenn ich jetzt vom Vorstand den Bonus an Cashflow koppel, dass der irgendwie damit versucht, ein bisschen Schulden abzubauen, das ist ja jetzt nicht die Fantasie, die ich in der Netflix oder in sowas drin haben will. Also Warner Brothers hat noch Max und House of the Dragon läuft jetzt wohl ganz gut an. Und ja, sie haben aber auch noch die ganzen Parks an der Backe und diese ganzen Altlasten. Also ich würde sagen, Warner Brothers ist für mich gar nichts mit Value. Das würde ich bei Turnaround einstufen. Das heißt, für diejenigen, die sagen, ich setze auf Unternehmen, die ziemlich stark abgestraft wurden, die gebeutelt sind und ich mag gerne diese Turnaround-Analysen machen und ich mag da dabei sein. Und klar, wenn sowas aufgeht, da ist schon was drin. Aber für mich als Aktionär das ist für mich kein Value-Play und das ist für mich auch kein Growth-Play und da ist irgendwie null Fantasie für mich da drin, weil Schuldenabbau ist jetzt keine Fantasie, wo ich einsteige. Und am Ende, ich bin gleich fertig, wir hatten schon mal über die Streaming Wars gesprochen. Ich finde, dass das ein Spiel ist, wo Warner Bros. Wahrscheinlich einsteigen muss, dass Fantasy reinkommt, was Unsummen an Geld kostet, wo alle am Ende verbrennen und irgendwann bleibt Amazon übrig, weil die sind halt 2 Billionen schwer. Und bei denen läuft halt Prime und Serienproduktion irgendwo nebenbei mit. Also das muss man ja auch noch sehen. Also da anzugreifen als Warner Brothers, da musst du schon wirklich Gas geben.
Ja, es gibt andere Bereiche, da kann Turnaround mal ganz spannend sein. Aber ich bin ja eh schon Content-Creatoren gegenüber. Also nicht in den sozialen Medien, aber den großen Content-Häusern gegenüber sehr kritisch eingestellt. Die Älteren werden sich erinnern, dass diese Themenparks, die können zwischendurch sehr gut laufen. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Euro Disney war auch mal an der Börse notiert. Die gab es auch mal als Aktie. Und am Ende scheint es aber doch ein sehr, sehr schwieriges Geschäft zu sein. Zumindest in einigen Bereichen. Und unter dem Aspekt, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Wenn ich Turnaround kaufe, dann will ich ja nicht, es läuft so weiter und die Abschreibungen sind dann irgendwann nicht mehr ergebniswirksam, sondern ich will ja irgendeinen Trigger. Warum könnte das Wachstum mit einmal 20-30% pro Jahr betragen? Und alles andere, wie gesagt, 17 Milliarden kosten sie ja auch noch an der Börse. Und wenn ich schon Turnaround mache, dann gerne, also versteht mich nicht falsch, dann gerne ein bisschen härter. Dann wirklich auch Aktien, wo vielleicht im Verlauf von 1, 2, 3 Jahren so eine Hop- oder Top-Situation entsteht. Und das sehe ich bei Warner Brothers nicht. Ich habe gesehen 2024, aber das ist dann auch nur der Wert, der nach Abschreibung überbleibt. Soll der Gewinn dann auf 24 Cent pro Aktie steigen? Ja, dann wäre sie natürlich jetzt günstig. Aber ich muss letztlich Fantasie für eine Strategie aufbringen, die noch gar nicht so kommuniziert ist. Von daher ist das für mich kein Value.
Ja, das ist absolut richtig. Also Value ist dann wahrscheinlich das falsche Anteasern dafür. Ja klar, ist eigentlich, also ja, blöd.
Hätte ich, also ich würde es als eigentlich
Turnaround-Wette. Ja, Turnaround-Wette hätte ich vielleicht, also so wäre das auf jeden Fall besser gelabelt, hundertprozentig. Was natürlich vielleicht noch in Frage käme, wenn man sich jetzt auf diesen Wert, aber das ist dann auch halt auch komplett hochspekulativ, dass vielleicht irgendwann mal Investoren auf die Ideen kommen, das Ding zu filettieren. Ich meine, da ist ja auch so eine Perle wie HBO, ist da auch mit drin. Da wird sich mit Sicherheit jemand finden, der sagt, okay, die können Serien, die haben klasse Serien hergestellt, das sind eigentlich die besten der Welt in diesem Bereich. Und wenn man die jetzt da rauskaufen würde, also ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass so ein Player wie Netflix oder vielleicht auch Amazon Prime, vielleicht sogar Apple, daran Interesse hätte, also die Lizenzen von HBO mit zu übernehmen und gleichzeitig noch ein gutes Team von richtig kreativen Filmemachern und Serienentwicklern zu bekommen. Fände ich jetzt, glaube ich, nicht so.
Also grundsätzlich gebe ich dir recht. Das ist so ein klassisches Ding, wo vielleicht auch Private Equity rangehen könnte. Und nur, du kriegst meines Erachtens die Schulden da nicht weg. Du kriegst nicht, das, was übrig bleibt mit den Schulden, das wird ja auch gern bei Private Equity gemacht, dass man im Prinzip den guten Teil rausnimmt und den auch nochmal mit Schulden volllädt. Und deswegen hat Private Equity verdient, bevor dann das Ding wieder neu an die Börse kommt oder siehe Douglas, ja, runtergenommen, die Bilanz sicherlich im absolut rechtlich einwandfreien Rahmen, aber einfach wieder schön aufgebläht und dann wieder an die Börse gebracht und die Privatanleger dürfen dann gerne wieder einsteigen in dieses Unternehmen, von dem sie dann wahrscheinlich nur noch sich an den Namen erinnern. Und das ist für mich das Problem. Du kannst ja nicht einfach filetieren und zu sagen, die Schulden wandeln wir in eine Gesellschaft und die lassen wir dann über den Jordan laufen. Das ist zwar auch schon versucht worden, aber das ist für mich so ein bisschen die Problematik. Also da dann die Rechte rauszutrennen, dann sind die Schulden ja, die werden schon in irgendeiner Art und Weise auch an die, ja, an die Intellectual Properties dieses Unternehmens gebunden sein. Ich glaube, schwer. Sie haben halt selber sich schon vollgesogen mit Geld, ne? Das ist das Problem.
Und vor allem, du musst ja mal aus der Perspektive des Privatanlegers, wie lange willst du warten und wie viel Zeit hast du und wie viel Bock da? Also wenn du Private Equity bist, wie du sagst, Lars, oder wenn du aktivistischer Investor bist, gehst du mit einer anderen Brille ran. Du hast ja eine ganz andere Möglichkeit, das Unternehmen wirklich zu filettieren und zu verkaufen. Als Privatanleger kaufst du die Aktie. Und da stellt sich für mich auch immer die Frage, naja, ich habe ein begrenztes Kapital, was ich investiere. Das eine geht langfristig in ETFs rein. Das andere kaufe ich auch Dividendenaktien mal nach bei Rücksetzern. Aber was bleibt dann noch übrig? Und habe ich da jetzt Bock, mich mit einer Warner Brothers rumzuschlagen? geschlagen oder gucke ich nicht, ob ich bei einem guten Wachstumswert oder bei einem anderen guten Wert reinkomme? Also wie gesagt, das ist jetzt meine Perspektive. Wer sagt, ich habe Bock auf Turnaround-Stories und bin da spezialisiert, dann kann man das machen. Aber wenn ich jetzt das ganze Aktienuniversum an Superaktien in einem richtig starken Markt zur Auswahl habe, ja, dann brauche ich nicht das hässliche Endline hier nehmen.
Ja, also ich nehme jetzt hier als Fazit mit, der Markt preist diesen Tod und das hat auch gute Gründe. Und deswegen sollte man ja da vielleicht die Finger weglassen. Ja, okay, finde ich gut. Also klare Kante. Und wie sieht's aus mit Wale?
Genau.
Das ist die Hörerfrage, die hat Alex, glaube ich, mitgebracht, ne?
Genau.
Sebastian.
Ja. Alexander hat uns einfach gefragt, was halten wir von Wale? Also taugt die Aktie noch was oder nichts? Mal Charttechnik ganz kurz angesprochen, Lars, falls du dann noch ergänzen willst, mach's gerne. Wenn ihr euch die Aktie mal anschaut bei Google in irgendwelchen Plattformen oder wo auch immer, lehrbuchartiges fallendes Dreieck. Also Wale fällt auch ganz schön und in Kürze Ausbruch auf ein 4-Jahrestief nach unten. Was ist das Problem bei Wale? Es ist halt, oder das Unternehmen ist extrem abhängig vom Eisenerzpreis. Also ich habe mal reingeschaut, 60% vom Umsatz allein kommen von Eisenerz, nur 20% zusammengenommen von Kupfer und Nickel. Deswegen haben wir hier also nicht diese Kupferstory, die bei anderen Unternehmen gespielt wurde, die wir ja auch schon hier im Podcast hatten, sondern Vale ist halt extrem eisenerzabhängig und der Eisenerzpreis ist halt auch seit 2021 in etwa auf von gut $200 auf $100 gefallen. Warum? Weil in China halt dieser Reopening-Trade, also nach den Corona-Lockdowns, nie kam. Und weil jetzt auch noch der Immobilienmarkt entsprechend brutal schwächelt und in China halt also nicht gebaut wird. Und das drückt halt auf den Eisenerzpreis. Und es drückt jetzt aktuell halt auch deutlich bei Vale mit rein. Also von daher muss man wissen, Vale ist jetzt nicht so ein breiter Rohstoffwert, sondern man setzt schon wirklich aktiv aufs Eisenerz. Hat zwar, und deswegen wahrscheinlich auch die Frage, eine gute Dividendenrendite aktuell, also gut 10%, aber halt auf den letzten Zahlungen und die letzte Auszahlung der Dividende bei Vale. Das heißt ja nicht, dass sie die nächste Auszahlung wieder nach der letzten Auszahlung sich orientieren. Vielleicht kürzen sie auch die Dividende, aber die letzte Auszahlung, und das ist neben der zweistelligen Dividendenrendite schon mal ein Warnsignal. Sie haben 70% ausgezahlt des Gewinns, verglichen mit sonst 30 bis 45. Also man hat hier schon noch mal mehr Geld an die Aktionäre rausgegeben, um eine entsprechende Dividende halten zu können. Also das spricht auch dafür, dass sie natürlich aktuell ein Margenproblem haben, weil der Eisenerzpreis so gering ist. Also von daher kann man spielen, Vale, wenn man da wirklich in Eisenerz reingeht, weil wie gesagt, 60% kommen aus dem Bereich. Für mich persönlich im Rohstoffbereich sind da breiter aufgestellte Unternehmen wie jetzt eine BHP, Rio Tinto oder eine Glencore, fände ich jetzt spannender. Aber wer sagt, okay, ich setze auf einen Rebound bei Eisenerz und ich will da dabei sein, dann ist Vale natürlich eine Top-Adresse. Ist im Übrigen auch eine Aktie, die ich die letzten 20 Jahre immer mal wieder gehandelt habe.
Hast du sie von 2016 bis 2021 gehandelt? Weil wenn das so wäre, dann würde ich dir jetzt wirklich Applaus spenden, weil dann hättest du ja einen Tenbagger gemacht.
Nein, ich war mal zwischenzeitlich drin, da müsste ich jetzt wirklich mal nachgucken. 2016 kann gut sein oder 2017, aber ich bin definitiv mal vor 2020 kürzer, wieder ne? rausgegangen. Also ja. Die Aktie habe ich schon lange auf der Watchlist, weil ich hatte ja früher mal, also ich habe ja mit 16 angefangen, Rohstoffe zu analysieren und Vale ist mir dann früher ja noch CVRD oft über den Weg gelaufen, einfach das Unternehmen. Und ich habe sie immer mal wieder gekauft, habe sie dann auch verkauft. Aber es ist halt wirklich, das ist schon eine spezialisierte Aktie auf Eisenerz im Größeren.
Mhm. Lars, hast du die schon gehandelt?
Ja, gehandelt habe ich sie schon. Ich bin aber an sich im Rohstoffsektor ja eher, möchte ich eher investiert sein auf Sicht von ein paar Jahren. Und dafür eignen sie sich meines Erachtens nicht. Das ist, wie Sebastian schon angesprochen hat, ja eine Spekulation. Und warum sollte ich dann nicht die Werte nehmen, die hier deutlich besser aufgestellt sind? Und zu der großen Konzentration auf Eisenerz kommt noch, letztlich bedingt durch den Markt, die große Abhängigkeit von China. Also wenn wir China nehmen, das ist fast 25% der Umsätze und dann nochmal 5% Brasilien, läuft gerade auch nicht so glatt. Und von daher, diese Dividende in der Höhe ist ganz klar jetzt eine Spekulation des Managements darauf gewesen, dass sich der Eisenerzpreis in den nächsten 12 Monaten erholt. Ansonsten wird die Dividende deutlich zurückkommen. Und ich finde ehrlicherweise Turnaround und Dividende, ja, ich habe ziemlich viel Kritik bekommen. Also es scheint noch einen anderen Wert zu geben, der aufgrund seiner hohen Dividendenrendite ziemlich beliebt ist. Das ist British American Tobacco. Da sind auch ein paar Dividendenanleger drin, weil sie sagen, nichts geht an diesen hohen Prozenten vorbei. Ja, ist halt aus der ist ein ganz anderes Thema. Nur, was ich damit sagen will, jetzt bezahlen sie, zuletzt haben sie aus der Substanz bezahlt. Und ich brauche hier, ich glaube, wenn sich die Preise erholen für Industriemetalle, für Eisenerz, dann werden die anderen auch besser laufen. Sie laufen aber jetzt schon eindeutig besser. Alle von Sebastian eben genannten laufen deutlich besser als Vale. Also als Zock, ja, und wenn man ganz bewusst geht auf Eisenerz und China, dann, wenn der Markt sich deutlich erholt in den nächsten 12 Monaten, dann ist Vale ganz klar ein Rallye-Kandidat, aber wenn dann, und wenn man das möchte, okay, dann aber bitte nicht vergessen, einen Stop zu setzen. Also wenn dann, dann quasi in dem Fall.
Ich hätte noch eine kleine Ergänzung, weil du sagst, Lars, ganz genau richtig, dass du mit Vale natürlich von China extrem abhängig bist. Und ich hatte auf Bloomberg einen Artikel oder ein paar Textpassagen oder Zitate vom CEO von Vale gesagt. Und er hat gesagt, ja klar sind wir total von China abhängig. Aber ich sage es in meinen eigenen Worten. Aber wisst ihr, wo wir nicht drin sind? In USA. Dann ist das für uns ein total großer Wachstumsmarkt. Also man kann es auch so verpacken und sagen, naja, dann gehen wir halt jetzt in den US-Markt. Aber wahrscheinlich hat der US-Markt nicht auf Vale unbedingt gewartet, sondern da werden andere Leute auch schon aufgeteilt haben.
Das ist so, als wenn wir sagen würden, wir haben noch enormes Potenzial hier mit diesem Podcast, weil wir sind ja aktuell nur deutschsprachig. Überleg mal, wohin das Ding fliegt, wenn wir mal hier mit Untertiteln und KI hier mit und das alles übersetzen lassen. Boom, macht's da. Da geht die Dip-Rakete aber durch die Decke.
Genau, ganz genau.
Aber uns kennt nur keiner außerhalb des deutschsprachigen Bereichs.
Ja, das ändern wir ab der nächsten Woche. Und mal ganz kurz noch zu Vale. Ausschüttungsquote 70% habe ich da gehört.
Ja.
Das ist... Also Lars, du hast das so eingeordnet, ja, das ist sozusagen Play darauf, dass sich die Eisenerzpreise deutlich wieder erholen. Oder könnte man das nicht auch anders interpretieren und sagen, ja, das ist sozusagen Verzweiflungstat, um die Aktionäre noch bei der Stange zu halten angesichts des Abwärtstrends im Chart?
Ach, du kannst das schon mal machen. Also die Rohstoff, das muss man ja sowieso sagen, das sind ja alles keine Dividenden-Champions. Das ist ja auch logisch. Dazu ist das Ganze viel zu allein, also bei allen, auch bei den Guten, sind die Dividendenauszahlungen dann sehr hin und her gegangen. Und von daher, ich würde es jetzt nicht zu kritisch betrachten. Die setzen hier nicht gerade ihre Existenz aufs Spiel. Was dann letztlich passiert, zwangsläufig, ist, dass der Fremdkapitalanteil in der Bilanz dann wächst. Also das muss nicht per se was Verkehrtes sein. Ja, kann man sich mit großen Investoren abgesprochen haben. Vielleicht ist auch der ein oder andere. Eventuell ist auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob in Südamerika vielleicht auch einige Staaten daran beteiligt sind. Also nicht im Großen, kein staatliches Unternehmen. Aber von daher nicht zu kritisch, nur man muss das eben wissen. Also wenn du Geld ausschüttest, das erlebt man aber auch. Ich habe gerade ein Video über Diageo gemacht. Die haben auch Dividende ausgezahlt und gleichzeitig Aktien zurückgekauft und der Fremdkapitalanteil hat sich erhöht. Das ist kein Weltuntergang. Man muss nur als Anleger wissen, dass da eben jetzt gerade ein höheres Risiko gegangen wird.
Mhm. Ja, sehr guter Hinweis. Also letztendlich Schulden aufgenommen, um eben das zu machen, entweder Dividende auszuzahlen oder Aktien zurückzukaufen.
Oder beides.
Ja, am Ende ist es so. Ja, genau. Das kann man vereinfacht so sagen. Stimmt.
Mhm.
Also Schulden aufnehmen hört sich an wie, da kommt eine, man geht dann hin zu der Bank, zu dem Kreditgeber. Wahrscheinlich gehen sie nicht hin, vielleicht telefonieren sie auch. Wir machen das zu. In der Praxis passiert das natürlich alles ein bisschen eleganter. Also sprich, man setzt mal man hat ja gewisse Laufzeiten in Krediten und so weiter. Die schiebt man da ein bisschen. Das ist natürlich für ein Rohstoffunternehmen ja gang und gäbe, dass die mit den Laufzeiten, die haben ja einen enormen täglichen Kapitalbedarf. Das kann man schon ein bisschen eleganter verpacken als wir schöpfen unseren Dispo aus, um jetzt Kohle rauszuschütten. Aber am Ende des Tages ist es so. Ja, Geld, was du nicht hast oder was eigentlich dann für die Rückzahlung von Schulden vorgesehen wäre, wenn du da sagst, das machen wir ein Jahr später. Insbesondere bei Aktienrückkäufen sollte man das nicht zu lange durchhalten. Aber du hast ja in der Regel deinen Aktionären gegenüber auch was kommuniziert. Und dann will man das eben nicht aussetzen. Und wenn du ein Cashflow-starkes Unternehmen bist, dann kannst du das auch machen, wenn du nicht ein allzu zyklisches Geschäft hast.
Aber ein Unternehmen, was sozusagen so vorgeht, ich sage jetzt nochmal salopp irgendwie, in den Dispo und dann Aktienrückkäufe daraus finanzieren oder Dividenden ausschütten, die würden definitiv nicht unter die Faktor Prämie Quality fallen. Weil tatsächlich ist das so bei Quality, dass sich nur dann Unternehmen für diese Smart Beta Prämie, Faktor Prämie, wie auch immer man das betiteln möchte, qualifizieren, wenn also wirklich ein ganz hohes Niveau an bilanzieller Qualität da ist. Das kann man dann auch tatsächlich an KPIs festmachen, zum Beispiel geringe Verschuldungslevel, die Profitabilität ist sehr, sehr gut, die haben hohe Margen, die haben sehr starke Cashflows in der Regel. All das sind also sozusagen ja, KPIs oder Kennzahlen, auf die man da schaut, wenn man zum Beispiel solche Qualitäts-, also Quality-Indizes dann baut. Also Beispiel, du hast den MSCI World als Grundindex, als Mutterindex, als Mutterschiff sozusagen, und dann wählst du die 200, 300, 400 besten Unternehmen aus der Grundgesamtheit aus, die also nach bestimmten bilanziellen Kennzahlen am meisten überzeugen. So wird das gemacht. Und ich habe jetzt die Frage mitgebracht, die beste Faktorprämie der Welt, weil Gerd Kommer hat sich natürlich mal wieder die Mühe gemacht, also der ist ja da wirklich mal sehr, sehr emsig, Studien zu lesen und wissenschaftliche Paper auszuwerten und so weiter, begibt sich immer auf Datensuche, also das ist so ein bisschen trüffelschweinartig unterwegs. Und der hat mal diese ganzen Faktorprämien durch den Rechner laufen lassen sozusagen und hat dort versucht, gegenüber dem MSCI ACWI, also dem All Country World, da sind Industrieländer und Schwellenländer drin, und dann letztendlich diese Faktorprämien da mal gegen den MSCI ACWI über eine sehr lange Laufzeit laufen lassen, ja, also über 30 Jahre plus X. Und da kam etwas ziemlich Faszinierendes dabei heraus, nämlich, also die Quality-Prämie hatte zwar nicht die größte Outperformance, das war tatsächlich die Momentum-Prämie, die hat den MSCI ACWI deutlich outperformed, mit über 30 Jahre im Schnitt mit mehr als 4 Prozentpunkten. Da war die Quality-Prämie ein bisschen schlechter, aber, alle Faktorprämien, insbesondere diejenigen, die also wirklich eine Überrendite erzielen, haben einen größeren Drawdown gehabt als der Mutterindex. Und das war bei der Quality-Prämie nicht der Fall. Das ist irgendwie ziemlich faszinierend. Also du hast eine Outperformance erzielt mit weniger Risiko. Also das ist ja quasi fast der heilige Gral. Und ja, da ist jetzt meine Frage, was haltet ihr generell von diesem Thema Smart Beta? Also da auch natürlich sehr in deine Richtung gefragt, Sebastian, weil du bist ja ETF-Anleger, aber natürlich auch in deine Richtung, Lars, weil auch du setzt ja ab und zu ETFs ein. Aber ich habe das ehrlicherweise bei dir, glaube ich, noch nicht mitbekommen, dass du auch über Faktorprämien gehst, ne? Gar nicht, ne?
Nee.
Willst du, Lars?
Hat das einen bestimmten Grund?
Nee, also ich glaube, du hast da die, ich glaube, deine Antwort ist im Wesentlichen, also ich könnte mir vorstellen, dass ich am Ende nur noch sagen muss, sehe ich auch so. Und als Mensch der Effizienz würde ich dir da gerne den Vortritt lassen. Du bist unser ETF-Guy.
Also ich beschäftige mich viel mit Faktorprämien. Ich habe mich früher viel damit beschäftigt. Ich habe hier auch in Vorbereitung, ich dachte mir nämlich, Timo, das Thema weht wieder von Gerd Kommer her hier, die Bibel, souverän investieren, und wem es nicht reicht, das zweite, aber englischsprachig, sieht man wahrscheinlich nicht, Your Complete Guide to Factor-Based Investing. Also da geht es noch mehr um Faktoren. Ich muss sagen, ich habe Faktoren in meinem langfristigen ETF-Depot auch eingebaut, also gerade so die Small-Size-Prämie, also Nebenwerte. Ich habe da auch so von der Mischung drauf geachtet, dass du richtig kombinierst, also auch eine breite Diversifizierung. Ich habe jetzt aber neben Small Size, es gibt ja noch Political Risk, könnte man jetzt als ein bisschen Emerging Markets ausgliedern, jetzt allerdings nicht noch einen speziellen Faktor ETF mit reingemischt, weil man auch sehen muss natürlich, dass ein Faktor, und das wissen viele nicht, teilweise über 10 Jahre auch nicht funktionieren kann. Also Nebenwerte ist auch so ein garantierter Outperformer, aber du hast auch aktuell eine Zeit, da laufen Nebenwerte eben nicht so gut. Das heißt nicht, dass du damit Geld verlierst. Das heißt nur, dass du hinter den großen Indizes zurückbleibst. Und ich habe mir auch mal hier bei den ETF-Vergleichsseiten mal gestern so die großen ETFs angeschaut. Und wie du sagst, Timo, klar, Momentum ist vorne dabei, weil da halt die großen Zugpferde sind. Dann kommt Quality, weil du da auch vorne eine Nvidia mit drin hast beispielsweise. Also Quality halte ich für höchst interessant, wenn man dann eine eigene Depotstrategie mit aufbauen will, weil da einfach, man hat ein ruhigeres Depot, das hatte ich auch so in den Studien gesehen, und du hast eine gute Rendite. Ist halt die Frage, wenn du aber sagst, naja, ein ruhiges Depot ist mir wurscht, ich will Vollgas, dann ist vielleicht die Momentumstrategie halt interessanter. Aber was auch wichtig ist bei diesen ganzen Faktorgeschichten, wenn man sie miteinander kombiniert, dann kann es gut sein, dass sie sich gegenseitig wieder aufheben. Also deswegen habe ich bei mir im Depot jetzt nicht Nebenwerte und noch Quality und noch Momentum, weil am Ende hast du dann alles drin und bist genauso wieder wie der MSCI World. Also ich würde sagen, bei Faktorprämien oder Faktoranlagestrategien ist es am besten, wenn man sich auf eine festlegt, für die entscheidet. Und dann halt auch in der schlechten Phase dabei bleibt. Dann wird man damit auch ein gutes Geld verdienen.
Ja, ich würde dem vielleicht noch ergänzen, dass ich, das eine ist die, die Untersuchung, die Analyse, vielleicht sogar die Wissenschaft. Und das andere ist das reale Leben. Und wie bei allem, was wir theoretisch wissen, hat das dann oft oder gelegentlich mit dem, was wir in der Realität machen, nicht mehr ganz so viel zu tun. Und das ist meines Erachtens auch so ein bisschen das Problem bei der Herangehensweise von Gerd Kommer, bei dem man nur den einfach immer wieder sagen kann, hervorragend, was er für die Aktienkultur getan hat. Er hat ganz, ganz viele Leute herangebracht an ETFs und sie vielleicht auch dazu ermutigt, überhaupt in ETFs zu investieren. Also das ist mal unbenommen und das ist das Wichtigste. Zu sagen, ich gehe hier ran und hier ein kleines Sträubchen, da ein kleines Sträubchen, das hätte in der Vergangenheit gebracht, ist unter Business-Aspekten ganz sinnvoll, weil es dann spannender ist, zu sagen, okay, dann brauche ich vielleicht doch das Produkt von dem Experten. Aber kein Mensch hält das durch in der Praxis. Diese 30-Jahres-Zeiträume sind ja gut und schön. Aber wenn ich passiv investiere mit ETFs, dann werde ich auf keinen Fall, sage ich, na gut, dann bin ich jetzt halt 17 Jahre drin und dann kommt die Outperformance aufgrund dieser und dieser Gesetzmäßigkeit, die wir erkannt. Da werde ich spätestens nach 3 oder 4 Jahren, wenn ich dem MSCI World hinterherhinke, werde ich sagen, ach, was soll das? Also dann für 2% muss ich gegebenenfalls einen sehr langen Zeitraum, also 2% Outperformance, sehr lange darauf warten. Und das finde ich sehr schwierig. Und da sage ich ganz offen, da ist mir die Herangehensweise von Sebastian lieber, letztlich auch manuell zu sagen, Nebenwerte laufen jetzt nicht so gut. Ich gewichte sie jetzt höher und erwarte dann, dass in den nächsten 1-2 Jahren hier dann auch eine Reaktion erfolgt. Ich habe meine Basisposition, die lasse ich unverändert. Da versuche ich überhaupt nicht, der Zauberer von Ost zu werden. Und dann habe ich Positionen, bei denen ich aktiv vorgehe. Und die können im besten Fall mal vom Timing her genau hinkommen, aber das ist mehr so was Changierendes. Also dann, dass ich mal hier versuche, dann eine Outperformance dadurch zu erzielen. Und das andere verspricht letztlich, du musst nur lange genug warten und du wirst am Ende des Tages, wirst du diese Outperformance haben. Und da, so lange wartet kein Mensch. Deswegen finde ich immer, dass bei allen Strategien im Übrigen ein 7-10 Jahreszeitraum, das finde ich ist ein realistisches Ding. Auf Sicht von 50 Jahren, ja, für mich macht es dann schon keinen Sinn mehr, so eine Strategie umzusetzen. Da muss ich jetzt aber viele Vitamine schlucken. Und deswegen, nice to watch, aber man muss auch nicht aus allem ein Produkt machen.
Aber das sagst du was Wichtiges, Lars. Genau, sind wir eigentlich wieder im Kern bei einer Art Core-Satellite-Strategie, wo du einen Kern hast. Und dann sagst du wie bei mir, ich gewichte da noch ein bisschen die Nebenwerte drumherum, weil ich weiß, es funktioniert, ich bin da total überzeugt davon. Aber genau, wenn sie eben schwach laufen, dann kaufe ich sie auch gerne mal noch mit ein paar extra Raten nach und warte ab. Aber nur auf einen Faktor zu setzen, muss man halt wirklich auch überzeugt sein. Also es wird langfristig wahrscheinlich funktionieren, aber man muss halt wirklich auch die Phasen aushalten, wo es eben, genau wie du sagst, über 10 Jahre oder länger nicht funktioniert. Und dann halt auch nicht schwach werden und genau im falschen Moment verkaufen, weil das ist ja in der Regel dann das Problem. Also, und wie vorhin gesagt, mehrere Faktorstrategien zu einem kombiniert, die heben sich teilweise wieder auf und du hast gar nichts gekonnt. Also da ist wirklich weniger ist mehr. Eine Strategie beimischen oder vielleicht maximal 2, das halte ich für okay. Aber wenn du alle wieder mischt, bist du genau dort, wo auch alle anderen mit dem MSCI World sind. Zahlst vielleicht noch mehr
dann hast
für
du wieder den Mutterindex. Ja. Genau, dann hast du wieder den Mutterindex, ne? Hast du nur ja, einer, alles ich auseinandergenommen meine, und dann wieder zusammengefügt.
Genau. David Bowie hat gesagt, wenn Sie jetzt denken, Rockstar zu sein und mit einem Supermodel verheiratet zu sein, wäre wunderbar, dann haben Sie recht. Und was will er damit sagen? Man sollte die Dinge nicht zu kompliziert angehen. Also das, glaube ich, ist nämlich auch etwas, wo du, wenn so in dem Moment, wo du dran glauben musst an eine Strategie, ist es, man möchtest du möglichst schnell eine Bestätigung dessen haben. Und das ist, glaube ich, bei diesen Strategien, die so ganz, ganz langfristig laufen, wirklich schwierig.
Wer hat das gesagt? Checker Tobi?
Wen hast du? David Bowie.
Ach, David Bowie. Ich habe Checker Tobi.
Wer ist denn das?
Jetzt haben wir so das unterschiedliche Niveau hier mal festgestellt.
David Bowie und Checker Tobi. Schnell rüber zum Kampf der ETF-Giganten, Sebastian. Ja? Ich lasse dich noch kurz drei Minuten zu Ende lachen und dann.
Ich mache mal einen Checker Tobi für die ETF-Giganten. Genau. Es ist eine informatorische Nachricht hier für alle Zuhörer, denn ich war diese Woche eingeladen bei Amundi hier in Frankfurt zu einer Roadshow. Da ging es also um makroökonomische Analysen, da ging es um Geopolitik und vieles weitere. Und am Rande dort wurde auch gesagt, dass jüngst diese Woche am Dienstag Amundi für viele ETFs hier, die in Deutschland auch zugelassen sind oder besser in Europa zugelassen sind, die Kosten gesenkt hat. Also unter anderem S&P 500 oder auch Eurostoxx 50 ETFs, MSCI Europe, MSCI Emerging Markets, mehrere ESG-Produkte, mehrere Anleihenprodukte. Also gerade wer in USA investieren will, wer in Europa investieren will, wer in Deutschland investieren will. Und da muss ich sagen, das finde ich und ist jetzt, müssen wir auch sagen, komplett unbezahlte Werbung. Das habe ich jetzt einfach für euch mitgebracht, die uns alle zuhören, zusehen. Das ist natürlich interessant, wer jetzt da ETF sucht, einfach mal auch gucken bei Amundi. Aber was ich so aus der Branche auch mitbekomme, und das hat so im letzten Jahr im Dezember ungefähr angefangen, da hat Spider, ist ja auch in den deutschen Markt, also State Street, reingegangen mit deutlich mehr, dass sie Marktanteile gewinnen wollen. Und die haben ja dann angefangen, hier den S&P 500 Flaggschiff ETF für 0,03% im Jahr anzubieten. Also total billig. Jetzt zieht Amundi damit 2-3 Dutzend ETFs nach und sagt, okay, aufgrund der Größe, also Amundi ist ein europäischer Fondsanbieter, ETF-Anbieter aus Frankreich, haben über 2 Billionen Euro under Management, also an verwaltetem Vermögen. Und die haben gesagt, okay, aufgrund der Skaleneffekte und des Geldes, was wir mittlerweile verwalten, geben wir das weiter an unsere Kunden und gehen einfach massiv mit den Preisen runter. Also da entsteht gerade natürlich ein Wettkampf, der ganz klar auch in Richtung von iShares gerichtet ist, weil die natürlich auch Marktführer hier irgendwo mit sind, weil die riesige Summen an verwaltetem Vermögen hier in Europa unter sich vereinen. Und da muss ich sagen, das kann für alle, die in ETFs anlegen, egal ob kurzfristig, da merkt man es natürlich jetzt von den Kosten nicht so gravierend, aber auch vor allem für die langfristigen Sparer ist das natürlich ein Segen, wenn gerade auch die großen Produkte, also gerade die US-Produkte, die europäischen Produkte, wenn die nochmal gekürzt werden. Das mal als Info. Wer sucht, guckt euch auch gerne mal Amundi an, guckt euch mal Spider an. Aber ich bin sicher, alle anderen müssen nachziehen, weil das ist so, wenn ihr euch erinnert, so im Online-Brokerage, zu welchen Konditionen man mal um die Jahrtausendwende damals irgendwo gehandelt hat und wo wir heute stehen bei 1 Euro oder 0 Euro bei Neobrokern. Und das ist eine Spirale, wenn die dann losgeht und es geht ja auch immer mehr Geld in die ETFs rein, per Sparplan sowieso, dann können natürlich die Gebühren einfach weiter gesenkt werden. Und das ist also noch ein überzeugendes Argument, sich mit dieser Anlageklasse zu beschäftigen, weil es kostet bald nichts mehr. Also ich bin mal gespannt, wann der erste auf 0,01% runtergeht, weil er sagt, naja, ich habe jetzt 200 Milliarden in einem ETF drin, ist mir doch wurscht.
Ja, vor allen Dingen brutal muss man überlegen, wo sind dann die Margen nachher, ne? Das ist, wenn du in Banken siehst, so wie die Gebühren runter und jetzt sind wir bei Trade Republic und wenn dann Payment for Order Flow ist, muss man, oder falls, Timo hat ja mehrfach darüber berichtet, also vielleicht stehen ja auch die Chancen ganz gut, aber am Ende musst du ja irgendwo mit verdienen. Und aber ich halte mich da zurück, weil ich habe gerade nochmal gegoogelt, hier, ich finde hier ein Sheet, da steht Timo Bautzus auch drin. Ich weiß, dass er mich auf dem Golfplatz besucht hat. Und hier steht, die Förderung dieser Dokumentation ist von Amundi ETF erfolgt. Ja, da war, es steht nämlich hier, Buch und Regie Timo Bautzus. Und das deswegen habe ich, also hege ich da grundsätzlich Sympathie.
Sympathien, ja, genau. Also Amundi ist ein super Laden. So. Und ich hab heute leider nichts mehr davon, das hier öffentlich zu sagen. Nein, Spaß beiseite, das war natürlich ein super Projekt und echt klasse. Da ist hat Amundi wirklich das Marketing, hat er mal wirklich was gewagt, halt zu sagen, hey, wir möchten damals für extra ETF halt da natürlich auch eine Werbefläche haben und dort prominent auftreten, aber wir geben euch auch ein bisschen Geld, um dann halt den Bautzus da mit einem Kamerateam einfach mal durch Deutschland fahren zu lassen und dann diverse in Anführungszeichen Finfluencer zu besuchen, unter anderem Lars. Und ja, das fand ich schon klasse.
Und das ist wahrscheinlich die Antwort nachher, weil du am Ende des Tages natürlich kannst du nur noch über Volumen gehen, wenn alles immer günstiger wird und dann ja, Volumen generierst du dann wahrscheinlich nicht mehr mit Fähnchen, sondern indem du wirklich breit auftauchst und das ist dann vielleicht nur noch eine emotionale Frage, zu wem du dann hingehst. Insofern, ja.
Und was bei Amundi, also klar, sie sind jetzt hier in Europa gerade der größte ETF-Anbieter, also weil sie ja Luxor gekauft haben und dann also auch die ganzen Luxor-Produkte umfirmiert haben in Amundi. Und was bei Amundi aber tatsächlich, also sie greifen eigentlich zwei an. Also natürlich einerseits iShares so als Platzhirsch, ne? Also wenn man irgendwie als Synonym für ETFs, also wenn man nach einem Synonym für ETFs sucht, dann kommt einem iShares irgendwie in den Sinn. Und aber es gibt ja auch noch Vanguard. Und tatsächlich ist Vanguard derjenige ETF-Anbieter, der eigentlich immer die Kostenführerschaft innehatte. Also iShares hat einfach immer so, ist der Innovationsführer meines Erachtens nach. Die haben die Nase einfach immer am Wind, sind vorne mit dabei, legen also das sind sozusagen die Speerspitze, die Vorreiter in vielerlei Hinsicht, aber sie waren nie die günstigsten. Aber sie haben eine sehr breite Produktpalette. Bei Vanguard ist das anders, die haben eine sehr eingeschränkte Produktpalette, waren aber immer sehr, sehr günstig. Und da geht Amundi jetzt gerade echt smart rein, muss ich sagen, weil Amundi hat tatsächlich auch eine relativ breite Produktpalette, nicht so breit wie iShares, aber sie sind mittlerweile tatsächlich günstiger als Vanguard.
Kann nur gut sein für alle.
Spannend, ja.
Ja.
Bevor wir zum nächsten Thema kommen, darf ich noch was sagen?
Mhm. Ja.
Weil ich möchte einfach nochmal klarstellen, ich wusste nicht, dass es ihn wirklich gibt. Es gibt Checker Tobi.
Klar.
Und bei der Beschreibung seiner Fernsehsendung ist mir aufgefallen, dass ich das alle Folgen noch nachhole. Denn Licht macht hell. Ohne Licht würden wir ständig irgendwo dagegen rennen. Ohne das Licht der Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde, denn die Pflanzen brauchen Licht zum Wachsen. Und ohne Pflanzen gäbe es kein Essen für Menschen und Tiere. Krass, oder? Deswegen, sorry, na selbstverständlich, ich kannte ihn bisher nicht. Dabei ist er seit 2013 auf Sendung. Checker Tobi.
Es gibt sogar einen Kinofilm.
Ja, habe ich auch gerade gesehen. Also das ist wahrscheinlich, bin ich da vom Jahrgang her ein bisschen durchgerutscht. Aber das hole ich nach. Also jetzt lass mal EM und Olympia erstmal fertig bringen. Im Winter ist Zeit. Wir sehen uns. Tobi.
Jetzt weißt du auch, wo Timo sich vorbereitet hier für einen Podcast.
Ohne Licht gibt es keine Pflanzen.
Das hätte ehrlicherweise auch von mir kommen können. Und aber mit dem Zusatz krass, oder?
Krass, oder? Ganz kurz nochmal, jetzt ohne Witz. Jeder hat doch einen in der Schule. Ich habe das schon mal in einem Video erzählt, deswegen entschuldige ich mich bei allen, die das schon gehört haben. Jeder hat doch einen in der Schule oder sonst irgendwo, wo man sagt, oh, come on, das musst du doch jetzt nicht machen. Aber wir hatten einen und dann sprachen wir darüber, was man, habe ich das hier schon mal erzählt, was man im Straßenverkehr alles machen darf? 10 Minuten später kommt er aus seinem Fahrstuhlkurs und sagt, man darf nicht aus dem fahrenden Auto Steine schmeißen. Und alle drehen sich um. Ich meine, da hat er ja recht, das darf man auch nicht machen. Also dagegen ist Checker Tobi the real shit.
Ja. Real shit. Aber wie sieht's denn aus mit der Bitcoin-Rallye, Lars? Ist die abgesagt? Oder müssen wir da erstmal Checker Tobi noch sagen, er soll da mal wieder ein paar Volumina reingeben?
Zukünftig werden wir genau das jedes Mal abfragen und in einer wunderbaren Kooperation hier enden oder gerade erst durchstarten. Also, ich nehme mal direkt den Kurs. Ich glaube, es war die Enttäuschung war bei dem einen oder anderen relativ groß. Und dann bitte ich, ja, in dem Moment, wo man sagt, ja, wann denn nun bitte, dann bitte einmal den Chart aufrufen seit 2019. Und schon atmet man nämlich so ein bisschen durch und man sagt, okay, das ist natürlich auch, der Wert hat sich natürlich auch schon ganz gut entwickelt und daran ändert jetzt auch die aktuelle Korrektur nichts. Ich will es mal so sagen, wir haben hier eine Ausgangslage, die vielleicht von dem einen oder anderen insofern ein bisschen kritisch beäugt wird, als dass wir einfach nicht nach oben durchziehen. Und ein Grund ist meines Erachtens, dass die Bitcoin-ETFs, das haben wir im Übrigen hier auch schon gesagt, dass die ein bisschen zu hoch geratet wurden. Wie viele Videos haben darüber geschrieben, dass irgendwelche Vermögensverwalter wie BlackRock in geheimen Sitzungen gesagt haben, wart mal ab, die Welt wird 20% ihres Geldes in Bitcoin investieren. Ja, wenn sie das gewollt hätte, hätte sie nicht unbedingt die ETFs gebraucht. Und was wir hier jetzt auch erleben, ist, dass die ETFs durchaus auch marktneutral sich entwickeln können oder sogar negativ. Mehr Marktteilnehmer heißt auch mehr Spekulation, heißt wahrscheinlich auch dann ein ausge, ja, besser zu erkennendes Trendverhalten, wenn denn ein Trend stattfindet. Also machen wir es kurz. Solange Bitcoin nicht wieder über rund 68.000 US-Dollar ansteigt, so lange muss man damit rechnen, dass es nochmal in Richtung 62.000 Dollar fällt. Was nie passieren darf, ist ein Rutsch unter 57.000. Dann werde ich sicherlich Videos veröffentlichen müssen. Ich wackel hier gerade mit meinem Schreibtisch, indem wir alternative Szenarien besprechen. Aber ansonsten ist noch alles im Lot. Ja, Sebastian und ich aus ähnlichen Quellen schauen, glaube ich, häufig auf die Liquidität, die in den Markt kommt. Die wird demnächst wieder steigen, so die Annahme. Und davon dürfte Bitcoin auch profitieren. Also kleine Durchhalterparole hier. Und ich hoffe jetzt, wo Sebastian drin ist, kommt irgendwas Gegensätzliches jetzt. Kurs 10.000 oder so.
Nee, gar nicht so. Bei 60, 62 hatte ich auch auserkoren, mal wieder die Position ein bisschen weiter auszubauen. Was ich aber als allgemeine Beobachtung gerade interessant finde, Bitcoin ist ja auch so eine Art Risk-on-Asset. Also wenn Bitcoin läuft in einer guten Marktphase, dann läuft's. Und dann ziehen die Aktien nach. Aber aktuell, Bitcoin schwächelt so leicht, aber Big Tech in USA ist brutal gefragt. Also da ist so eine Art Entkopplung momentan im Gange, die ich noch nicht so ganz einordnen kann, die ich aber ganz spannend finde, weil eigentlich haben die sich ja früher zumindest immer gleich entwickelt.
Ja, Nasdaq 100 und Bitcoin, das war eigentlich immer, aber das hat im letzten Jahr schon angefangen, dass es da Phasen gab, also über ein paar Wochen, ein paar Monate zum Teil, wo die tatsächlich sogar ein bisschen konträr gelaufen sind. Aber ja, das habe ich auch wahrgenommen.
Vor allem jetzt auch nicht. Sorry, Timo, wenn ich sage, die großen Werte, ne, Nvidia, Apple, also die ziehen ja noch Geld an und laufen teilweise und der Rest schwächelt. Also vielleicht ist das auch so ein erstes Anzeichen, dass wir doch nochmal in eine kleinere Korrektur wieder reinkommen, weil auch der S&P 500, wenn du mal guckst, 495 Aktien, da passiert gar nichts. Zwei Drittel vom S&P 500 sind sogar Underperformer zum eigenen Index. Also gezogen wird der ganze Wagen wirklich von immer weniger Aktien. Das sind nicht mal mehr die Magnificent Seven, sondern die ja, Fabulous Four oder drei kleinen Schweinchen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Also, aber interessant. Also der Rest ist nicht mehr so vorne dabei.
Unser Kollege, der Alexander Mittermeier, super Expertise im Kryptobereich, der hat auch noch was einen ganz spannenden Gedanken aufgebracht. Und zwar könnte es ja auch sein, dass aus den Bitcoin-ETFs gerade Geld rausfließt, also quasi so dieses Smart Money sich verabschiedet in Erwartungshaltung, dass ja der Ethereum-ETF jetzt kommt, dass die also sich schon vorher positionieren und dann halt irgendwelche Positionen natürlich auch auflösen mussten oder vielleicht Gewinne mitgenommen haben, die aufgelaufen sind. Das könnte ja auch noch eine These sein, ne? Aber das wäre ja auch nicht grundsätzlich jetzt langfristig bärisch für Bitcoin, ganz im Gegenteil. Weil ich glaube, wenn dieser Ethereum-ETF kommt und Ethereum dann profitieren sollte, also ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass das negativ für Bitcoin sein kann. Ganz im Gegenteil.
Ja, nachdem jetzt Gary Gensler jetzt noch die letzte Kryptoschlappe einstecken musste, wird es so wahrscheinlich gebeutelt. So kommen. 2. Juli ist von einigen so in Aussicht gestellt, könnte der erste Handelstag sein von einem Spot-ETF Ethereum. Und ja, also ich finde übrigens, das wäre doch ganz gut, wenn wir eine Entkopplung hätten. Es gibt doch so wenig Basiswerte, die derzeit nicht korrelieren miteinander. Sollte Bitcoin und Big Tech oder Krypto und Big Tech hier keine Korrelation aufweisen, sondern weiterhin in diese geringere Liquidität laufen Techs weiter. Das könnte man als bärische Divergenz betrachten, aber das kann natürlich dann auch bedeuten, dass vielleicht Tech mal nicht mehr läuft. Aber stattdessen Bitcoin, das ist ja für einen aktiven Anleger ganz angenehm. Also das ist ja nicht ganz einfach, wenn einfach die 3, 4, 5 Werte die gesamte Performance alleine machen. Da gibt es auch schon spannendere Zeit. Wobei das, man muss sagen, so in den nicht ganz so öffentlichkeitswirksam ist verkehrt. Also es gibt schon auch Branchen, wo die Werte sich auch sehr gut entwickeln. Also diese rund um die Data Center und so weiter, die Aktien entwickeln sich sehr gut. Aber ganz klar, warum Nebenwerte kaufen, wenn Nvidia einfach jeden Tag steigt, ist auch ein bisschen langweilig und wird sich definitiv auch mal wieder ändern.
Muss sich ändern. Also
Ich habe tatsächlich auch noch niemanden gehört, der gesagt hat, entweder Nvidia oder die Schneider.
Schneider.
Die aber beinahe, Schneider, sind aber beinahe so gut gelaufen, Schneider, muss man mal dazu sagen. Ja? Also
ja?
Diese Werte sind teilweise komplett durch die Decke. Oder guck dir mal die Kabelwerte an. Also ich habe hier gerade noch die Studie vor mir. Guck dir mal eine Prismian, also wie man die jetzt italienisch ausspricht, ich spreche sie jetzt mal deutsch aus, Prismian, oder guck dir mal eine Nexans an, die machen Kabel. Und da ist wohl dem einen oder anderen aufgefallen, dass man Kabel braucht, wenn man elektrifizieren will, Data Center und, und. Also komplett durch die Decke gegangen, die Dinger. Die müssen sich hinter einer Nvidia nicht verstecken. Und stell dir mal vor, du bist am Stammtisch und alle sagen, ja, ich habe Nvidia gekauft. Ja, ich habe Prismian gekauft. Was? Du Lutscher.
Was?
Nee, guck drauf. Ja. Und dann sind sie aber ganz kleinlaut da. Da frage ich lieber nochmal Checker Tobi, ob ich hier alles richtig gemacht habe.
Nee, da musst du nur Henrik Leber fragen. Der hat nämlich die Prismian gekauft.
Letzte Woche oder vor einem Jahr?
Nein. Wann habe ich das letzte Interview mit ihm gemacht? Ich glaube, das ist ein gutes halbes Jahr her. Und da hat er mir schon erzählt, ja, das ist ein guter Wert.
Gut.
Also, ja, das scheint nicht erst seit gestern drin zu sein. Aber das bedeutet, wir können uns vielleicht auch mal in künftigen Ausgaben diesen Werten widmen und das nochmal ein bisschen vertiefen. Ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank euch. Macht's gut.
Allez les bleus.
Bis dann.